Deutschlandfunk, Medias Res, das Medienmagazin.
Mit Christoph Sterz, guten Tag. Politik und Medien. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns heute. Wir diskutieren zum Beispiel, ob politische Werbung verschwinden sollte aus den sozialen Netzwerken. Wir würdigen eine Zeitung, die schon seit 70 Jahren politisch unabhängig ist. Und wir überlegen uns, was passiert, wenn sich Journalistinnen und Journalisten einem politischen Gesinnungstest unterziehen müssen. Das und mehr bis 16 Uhr in Medias Res. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bezahle Geld und dafür wird Ihnen und anderen Social-Media-Nutzerinnen und Nutzern meine politische Botschaft angezeigt. Schön großflächig. Das geht so zum Beispiel bei Facebook und das ging bisher auch bei Twitter. Aber ab Ende November soll es keine politische Werbung mehr geben bei Twitter. Das hat dessen Chef Jack Dorsey gerade angekündigt und damit besonders in den USA ein großes Echo ausgelöst. Auch weil dort ja schon in grob einem Jahr eine Präsidentschaftswahl ansteht und politische Werbung dort sowieso traditionell sehr wichtig ist. Frage an Luca Hammer, Social Media Analyst. Ist das also ein großer, mutiger Schritt von Twitter oder ist das vor allem PR für sich selbst?
Es ist auf jeden Fall ein großer Schritt, weil es bisher die erste große Plattform ist, die diesen Schritt macht. Das hat früher schon TikTok gemacht, die jetzt aber jetzt im Politischen nicht so relevant sind. Und dadurch ist es schon sehr wichtig, dass Twitter diesen Schritt jetzt tatsächlich gemacht hat. Und sie waren dort auch wie andere Plattformen immer sehr stark in der Kritik, welche Werbung sie zulassen, welche politischen Akteure die Werbung missbrauchen und so weiter.
Aber ist das wirklich so ein großes Problem mit politischer Werbung in den sozialen Netzwerken?
Ja, also in einem amerikanischen, also USA, ist da ein wesentlich größeres Problem, weil dort viel härter auch geworben wird auf den sozialen Plattformen, wo auch sehr stark gegen einzelne Kandidaten und auch gegen Minderheiten etc. Werbung geschalten wird. Das hat man in Deutschland zum Beispiel nicht so stark. Also in Deutschland ist einerseits ist sehr wenig politische Werbung auf Twitter. Und andererseits ist die Werbung, die dort geschalten wird, jetzt auch nicht so extrem. Und es wird sich in Deutschland wahrscheinlich auch keine Partei trauen, direkt mit Lügen zu werben.
Interessant ist ja, dass Facebook weiter politische Botschaften als Werbung verbreiten will, im Gegensatz zu Twitter. Das ist auch deswegen interessant, dass Twitter das überhaupt jetzt verkündet hat, an dem Tag, an dem Facebook Quartalszahlen vorliegt. Könnten Sie sich vorstellen, dass das auch so ein bisschen, ja, jetzt der schwarze Peter weitergereicht wird, an Facebook?
Auf jeden Fall. Also was Jack Dorsey veröffentlicht hat, da war eben auch ein Tweet dabei, der relativ stark in Richtung Facebook auch gegangen ist, wo er auch so gesagt hat, okay, wir machen jetzt tatsächlich was, während die anderen halt nur drüber reden. Und das stimmt sicherlich. Also es ist auch da PR sehr wichtig. Twitter hat es dort allerdings auch einfacher als Facebook. Also Facebook hat einfach durch die Reichweite viel mehr politische Werbung und das hat auch einen anderen Einfluss, als es bei Twitter der Fall ist.
Facebook-Chef Mark Zuckerberg, der hat gerade dazu gesagt, dass so ein Verbot bedeuten würde, dass zum Beispiel auch Werbung zu so Themen wie Klimaschutz oder zu Feminismus nicht mehr möglich wäre. Ist das nicht tatsächlich ein Punkt?
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Da ist es jetzt ganz wichtig, wie wird Twitter das dann konkret im Alltag eigentlich umsetzen? Wie wird der Moderationsteam geschult werden, um eben zu verhindern, dass da jetzt plötzlich auch Berichterstattung oder möglicherweise erwünschte Themen nicht mehr möglich sind? Wobei man da auch sagen muss, da haben Sie ganz bewusst gesagt, wir werden alle politischen Themen blocken. Also da ist es dann auch, wenn man sagt, das sind jetzt irgendwie wichtige Dinge, die die Gesellschaft voranbringen, haben Sie gesagt, ja, das werden wir auch blocken, um eben nicht selbst zum Politikum zu werden. Also nicht, damit wir dann angreifbar werden, warum jetzt diese Werbung zulassen und jene Werbung nicht. Und das kann dann auch sehr unschöne Dinge zur Folge haben, weil natürlich dann sowas wie Werbung zur höheren Besteuerung von Treibstoff zum Beispiel wird nicht mehr zugelassen. Also CO2-Steuer oder sowas kann man da nicht mehr bewerben. Auf der anderen Seite, wenn jetzt aber ein Treibstoffkonzern hergeht und seine Treibstoffe bewirbt, so wie günstiges Benzin jetzt tanken, das ist natürlich weiterhin erlaubt, weil dort ist eben ein Produkt, das wird jetzt nicht als politisches Thema gesehen. Und dadurch ist es dann so ein bisschen komisch, dass halt das Verhindern von Dingen ist dann nicht mehr erlaubt, aber die Dinge selbst zu bewerben ist schon noch erlaubt.
Und wenn tatsächlich relativ großflächig es dann so ein politische Werbung-Verbot gibt, dann stellt sich ja die Frage, ob nicht zum Beispiel Politiker einfach woanders hingehen. Also zum Beispiel der Journalistikprofessor Jack Jarvis aus den USA, der meint, dass dann halt die Politiker weiter großflächig Werbung im Fernsehen buchen, wie sie das ja in den USA sowieso immer schon tun. Das heißt, da könnte ja auch einfach die Entwicklung sein, dass es sich woanders hin verlagert.
Auf jeden Fall. Das sind dann auch noch weitere Faktoren, dass andere Werbung oft teurer ist, als auf sozialen Plattformen zu werben. Dort kann man meistens in sehr kleinen Mengen Werbung quasi einkaufen, in sehr kleinen Mengen Reichweite kaufen, sodass sich das eigentlich fast jeder politische Akteur auch leisten kann. Während jetzt Fernsehwerbung natürlich Preisbereiche sind, die sich nicht jeder einfach leisten kann und man da möglicherweise auch so Zugangsbeschränkungen zu Reichweite eigentlich schafft, die jetzt möglicherweise gar nicht so sinnvoll ist. Da kommt es halt sehr stark drauf an, wie das dann im Detail ausformuliert wird. Aber grundsätzlich muss man auch jetzt schon sagen, dass natürlich jetzt Parteien mit viel Geld oder auch Gruppen mit viel Geld, die irgendwelche Themen setzen wollen, mit dem vielen Geld natürlich viel mehr erreichen können als kleine Gruppen. Aber andererseits, wenn jetzt auf Twitter tatsächlich eben politische Werbung komplett gestoppt ist, dann geht es halt stärker darum, dass man tatsächlich organisch Reichweite bekommen muss. Also müssen sich tatsächlich die Ideen quasi durchsetzen, die die politischen Akteure haben. Und man kann das jetzt nicht mehr künstlich mit Geld fördern, dass das dort passiert. Sie können natürlich trotzdem noch abwandern. Also da bräuchte es dann eigentlich eher gesetzliche Regelungen, weil man wird es nicht schaffen, dass alle Medien, alle Plattformen sagen, okay, wir lassen jetzt keine politische Werbung mehr zu.
Meint der Social-Media-Experte Luca Hammer. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen über das angekündigte Verbot politischer Werbung bei Twitter. Für die Denkfaulen möchten wir nicht schreiben. Das steht so in der ersten Ausgabe der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und auch wenn seitdem 70 Jahre vergangen sind, die FAZ will immer noch zum Denken anregen, ist nichts für Denkfaule, macht immer noch Qualitätsjournalismus. Das heißt aber nicht, dass sich die FAZ in den letzten 70 Jahren überhaupt nicht verändert hat, zeigt Brigitte Beetz mit einem Blick in die Mediengeschichte.
Die FAZ, die am 1. November 1949 zum ersten Mal an den Zeitungskiosken lag, war das Kind von Eltern, denen an einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung für Deutschland gelegen war. Die WIPOG, die wirtschaftspolitische Gesellschaft, die das Blatt maßgebend aus der Taufe hob, war ein Zusammenschluss von Unternehmern und Politikern, unter ihnen Theodor Heuss und Ludwig Erhard. Im Gegensatz zu dem Bild, das im Gedächtnis der Bundesrepublik über die Nachkriegszeit dominiert, war es in diesen Jahren gar nicht ausgemacht, dass der junge Staat sich dem verschreiben sollte, was heute als soziale Marktwirtschaft bezeichnet wird. SPD und Gewerkschaften sowie große Teile der Union forderten beispielsweise die Verstaatlichung der Großindustrie. Die FAZ vertrat hingegen als Blattlinie und das bis heute das Konzept des Ordoliberalismus, kurz gesagt einer marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung mit einem durch den Staat geschaffenen Ordnungsrahmen. Dabei war die Zeitung schon in ihren Anfängen viel mehr als ein Sprachrohr der Wirtschaft, als dass es bis heute vor allem in linken Kreisen bezeichnet wird. Wie der Historiker Peter Höres jetzt in einer ersten Geschichte der FAZ nachgezeichnet hat, wehrte man sich mehrfach erfolgreich gegen Interventionen aus der Industrie und erreichte auch daher erst 1952 die Rentabilitätsgrenze. Legendär auch die Drohung Konrad Adenauers aus demselben Jahr, dass Anzeigen der Wirtschaft abgezogen würden, wenn der damalige Herausgeber Paul Sethe weiter kritische Leitartikel gegen die Politik der Westbindung veröffentliche. Der ließ sich nicht beirren, trat aber 3 Jahre später aus dem Herausgebergremium zurück, weil seine Kollegen dort nicht mit seinem Kurs einverstanden waren. Jahre später trat Sethe noch einmal in einem Leserbrief an den Spiegel nach und prägte den Satz:
Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten.
Doch das unterschlägt, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung gemeinschaftlich von erst 6, heute 4 Herausgebern geführt wird. Einem Unikum in der deutschen Presselandschaft. 4 Chefredakteuren quasi über die jeweils eigenen Ressorts Politik, Wirtschaft, Feuilleton und Rhein-Main. Ein Gremium, das sogar selbst über seine Zusammensetzung entscheidet. Eine Zusammenarbeit, die es oftmals in sich hat, so Peter Höres im SWR.
Wenn viele Alpha-Tiere, meistens waren das Alpha-Männer auch, damals aufeinander prallen, die alle sehr gebildet sind, aber auch ein großes Ego haben, dann Knalls eben oft.
Und an legendären Alpha-Tieren mangelte und mangelt es der FAZ nicht. Von Joachim Fest bis Marcel Reich-Ranitzky, von Frank Schirmacher bis Johann Georg Reismüller, um nur ein paar wenige Namen zu nennen. Namen, die maßgeblich die politische wie kulturelle Geschichte der Bundesrepublik geprägt haben. Wie überhaupt die FAZ eine ganz besondere Struktur besitzt, die einerseits ein Garant für ihre Unabhängigkeit ist, gleichzeitig aber die schnelle Anpassung an die neue digitale Welt nicht leichter macht. Die Zeitung für Deutschland, wie sie sich selbstbewusst nennt, ist stiftungsbasiert und hat zudem noch eine Geschäftsführung und einen Aufsichtsrat. Andreas Barner, ehemals Manager beim Chemieriesen Böhringer Ingelheim, hat vor wenigen Monaten den Aufsichtsratsvorsitz bei der FAZ übernommen. Vorher war er Kuratoriumsvorsitzender der FAZ-Stiftung. Natürlich gebe diese Art der Finanzierung Sicherheit, wie das auch beim Guardian in Großbritannien der Fall sei. Aber, so Barner,
sie ist natürlich nicht das unendlich große Füllhorn, mit dem man auf Dauer eine schwierige wirtschaftliche Situation kompensieren kann. Was der Guardian macht, ist ein interessantes und erfreulicherweise gelingendes Experiment, so wie es im Augenblick aussieht, über Spenden sich sozusagen zu finanzieren. Ich glaube nicht, dass das die Zukunft der FAZ ist und ich glaube auch nicht, dass die FAZ genügend Spender fände, um sozusagen als Gratiszeitung auf hohem Niveau erhalten zu bleiben. Die FAZ braucht Leser, die bereit sind, für diese Qualität auch zu bezahlen.
Doch die werden branchentypisch weniger. Auch wenn sich die FAZ redlich bemüht hat über die Einführung einer eigenen Sonntagszeitung beispielsweise, einem modernen Digitalauftritt oder der Lancierung des Wochenmagazins FAZ Woche und dem Hochglanzblatt FAZ Quarterly neue Leserschichten zu gewinnen. Der gediegene, auf Bildung und Seriosität pochende Stil der FAZ scheint manchmal aus der Zeit, zumal der digitalen, gefallen zu sein. Der Historiker Peter Höres.
Ich glaube, der Bedarf ist schon noch da, aber eben es ist nicht mehr so selbstverständlich, wie es vielleicht mal war. Und es hat sich verändert, die finanzielle Basis. Denken Sie daran, um 2000 hat man die Zeitung samstags in keinen Postkasten bekommen, weil die so viele Anzeigen hatte. Also das hat sich fundamental gewandelt.
Für den FAZ-Aufsichtsrat Vorsitzenden Andreas Barner bedeutet das?
Es gibt Umsätze im digitalen Bereich, aber die sind noch nicht da, wo sie sein müssten, um die FAZ zu finanzieren. Insgesamt steht die FAZ deswegen gut da, weil sie sehr viele treue Abonnenten hat. Langfristig gesehen werden diese aber abnehmen, wenn sie sich das gesamte Medienverhalten des großen Teils der Gesellschaft anschauen. Dann ist klar, dass Tageszeitungen zumindest im Druckformat anfangen zu verschwinden. Und deswegen muss sich Frankfurter Allgemeine Zeitung sich neu erfinden oder zumindest weiterentwickeln.
Aber noch ist offen, wie das funktionieren kann, wie die FAZ auch noch die nächsten 70 Jahre überdauert. Brigitte Beetz war das über das runde Jubiläum der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und damit zu noch einem Jubiläum. Vor 10 Jahren ging ZDF Neo auf Sendung und sollte ein Fernsehsender werden für junge Menschen oder zumindest für jüngere Menschen. Aber ist ZDF Neo auch wirklich jung und modern und innovativ? Klaus Deuse hat reingeschaut.
ZDF Neo versteht sich als Innovationsmotor innerhalb der ZDF-Familie mit dem Auftrag, neue Formate für die Zielgruppe der 25- bis 49-Jährigen zu entwickeln. Die Bilanz, die Neo-Senderchefin Nadine Bilke nach 10 Jahren zieht, fällt positiv aus.
Das sind weit über 100 Formate, die Neo in dieser Zeit entwickelt hat. Oft verbunden mit neuen Köpfen auf dem Schirm, Joko und Klaas, Michael Kessler als Verwandlungskünstler oder jetzt jüngst Chachak Shapira und Laura Karasek. Und allen voran natürlich Jan Böhmermann mit seiner mittlerweile sehr beachtlichen Sammlung an Grimme-Preisen.
Damit habe Neo durchaus seinen Experimentierauftrag erfüllt. Außerdem können sich die erzielten Quoten sehen lassen. Immerhin erreicht Neo täglich im Schnitt rund 1,5 Millionen Zuschauer. Und bei der anvisierten Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer kletterte der ZDF-Ableger bei den meistgesehenen Sendern auf Rang 11. Bei der Gesamtzuschauerzahl mit 3,2% rangiert man noch vor RTL 2 auf Platz 8. Für solide Quoten sorgen insbesondere Krimis wie Wilsberg oder Inspektor Barnaby, die zuvor bereits im ZDF liefen. Ein Programmangebot also, das an einigen Tagen in der Woche in der Primetime eher konservativ als experimentell daherkommt. Gerade mit Krimis erreiche man auch Zuschauer, die zwar jünger sind als das durchschnittliche ZDF-Publikum mit Mitte 60, aber nicht die Mehrzahl der 30- bis 40-Jährigen, sagt Thomas Lückerath, Chefredakteur des Medienmagazins DWDL.
Das ist gleichzeitig ein Erfolg für die Mainzer, wenn die als Sendergruppe denken, weil sie gemeinsam auf beträchtliche Reichweiten kommen. Gleichzeitig aber natürlich Ansatzpunkt für Kritik, denn eine große Vielfalt oder Ergänzung des Angebotes bietet man mit Wiederholungen natürlich nicht.
Doch noch immer finden sich Glanzlichter im Programm, wie das Neo-Magazin Royal mit Jan Böhmermann, bei dem nach Angaben von Nadine Bilke regelmäßig über 40% der Zuschauer unter 50 Jahre vor dem Bildschirm sitzen. Zum Jahresende wechselt Böhmermann ins ZDF-Hauptprogramm. Das macht es nach den Worten von DWDL-Chef Lückerath für das Beiboot ZDF Neo nicht einfacher.
Denn die fiktionalen Experimente, die es punktuell gibt, sollen zwar angezogen werden und dementsprechend häufiger ins Programm kommen, werden aber die Schlagzahl einer wöchentlichen Late Night mit der Wahrnehmung von Jan Böhmermann kaum ersetzen können.
Es muss folglich weiter experimentiert werden. Immerhin entwickelte Neo bislang schon einige Formate, die den Sprung ins ZDF-Hauptprogramm geschafft haben. Zum Beispiel das Verwandlungsspiel Michael Kessler ist, in dem sich Kessler auch äußerlich in prominente Persönlichkeiten verwandelt, in deren Rolle schlüpft und sie quasi mit ihrem Spiegelbild konfrontiert. Gegen die zunehmende Konkurrenz von Streamingdiensten um jüngere Zuschauer setzt Programmchefin Bilke auf die Einbindung von Neo-Formaten in die ZDF-Mediathek.
Je jünger die Zielgruppe wird, desto wichtiger ist es, zeitunabhängig, ortsunabhängig gucken zu können, wann ich will. Und die Neo-Serien laufen in der Mediathek auch unter dem Label Neo-Original. Das haben wir auch eingeführt, um da klarer zu kennzeichnen, auch für diese Zielgruppe, was ist da für mich dabei.
Mit bis zu 3 Millionen Abrufen von Serien wie Countdown Copenhagen sieht man sich auf dem richtigen Weg. Ob Neo allerdings mit der Kuppelshow Dinner Date, bei der aus der TV-Vergangenheit die Sendung Herzblatt des längst verstorbenen Rudi Carrell herzlich grüßen lässt, jüngere Zuschauer zu gewinnen vermag, das sei dahingestellt.
Klaus Deuse war das über ZDF Neo. Der Sender wird morgen 10 Jahre alt. Lerne über das starke Land, so heißt eine App aus China. Und das klingt erstmal nach einem harmlosen Wissensquiz, ist aber ein überhaupt nicht harmloser Gesinnungstest. Mit dem sollen Journalistinnen und Journalisten beweisen, dass sie die Ansichten der chinesischen Regierung verinnerlicht haben. Andernfalls droht ihnen Berufsverbot. Arno Ozesek mit seinen ganz persönlichen Gedanken zur chinesischen Gehirnwäsche-App.
Vorab, ich kann leider kein Chinesisch. Sonst hätte ich mir von der neuen App probehalber das Gehirn waschen lassen und könnte Ihnen jetzt berichten, wie man danach drauf ist, vorausgesetzt, ich wäre dazu noch willens und in der Lage und nicht zu einer pekingtreuen Phrasenpuppe mutiert. Darauf will Xi Jinping ja hinaus, dass Journalisten ihm und der Partei wie ein Heer von Phrasenpuppen dienen oder, um die Metaphorik näher an die chinesische Kultur zu rücken, wie eine gleichgeschaltete Terrakotta-Armee mit ferngesteuerter Sprechblasenfunktion. Dieser Xi, falls Sie es nicht wissen, ist nämlich recht streng und ehrpusslich, gerade was sein Bild in den Medien angeht. Googeln Sie mal Xi, Obama und Winnie Pooh. Dann sehen Sie ein Foto, auf dem Xi neben der Stricknadelgestalt Obamas auf wundersame Weise dem Bären Winnie Pooh ähnelt, was Physiognomie und Bauchrundung angeht. Das Motiv gefiel weltweit und seither flottieren im Netz viele lustige Xi-Pooh-Montagen. Xi, dieser Stesel, ließ sämtliche Pooh-Bilder, ob mit ihm selbst oder ohne ihn, in Weibo, quasi dem chinesischen Facebook plus Twitter, tilgen. Woran man erkennt, Xi ist nicht unsensibel. Er hat den Spaß verstanden, den die Leute im Hinblick auf ihn und den Bären von sehr geringem Verstand haben, aber er versteht mit diesem Spaß keinen Spaß. Xi steht halt chinesischen Traditionen näher. Seine Gehirnwäsche-App zum Beispiel ist funktional gesehen der alten Mao-Bibel ähnlich wie seine Wampe der von Winnie Pooh. Für die Jüngeren unter uns, die im Westen sogenannte Mao-Bibel enthielt, was der Titel versprach, Worte des Vorsitzenden Mao Zedong. Millionen trugen das rote Büchlein während der heillosen Kulturrevolution ab 1966 stets bei sich, lernten die Radikalinsky-Sentenzen auswendig und warfen sich zur Begrüßung pflichtbewusst Zitate an den Kopf. Übrigens, wenn man Kulturrevolution in Europa Baidut, also in der chinesischen Suchmaschine Baidu quasi googelt, erfährt man zur Not, dass die Kulturrevolution unzählige Menschenleben gekostet hat. Ob man die Info auch hinter der chinesischen Zensurmauer Baiduen kann? Keine Ahnung. Schließlich hat Xi als Mao-Fan, dessen blutiges Wirken um Dutzende Millionen Opfer bereinigen lassen, in Schulbüchern wie im chinesischen Netz. Kein Wunder, dass der alte weiße Mann im Weißen Haus den älteren Herrn drüben in Peking neidvoll als König tituliert hat, ohne zu peilen, dass Kaiser der chinesischere Titel gewesen wäre. Aber man muss den armen Trump auch verstehen. Dieser Xi kann Journalisten per Gehirnwäsche-App zum geistigen Kotau zwingen und er, der US-Präsident, hat gerade verlautbart, im Weißen Haus die Abos der aufmüpfigen Washington Post und New York Times kündigen zu lassen und selbiges allen Bundeseinrichtungen empfohlen. Hey, wie hilflos ist das denn, verglichen mit Xis Durchgriffsmöglichkeiten? Andererseits, Trumps Getwittere kann labilen Typen das Gehirn natürlich auch ganz schön krass durchwaschen. Aber jetzt mal unter uns, Xinedi Xingzhong Xi, sprich verehrter Herr Xi, wäre es nicht letztlich schlauer, wenn die Journalisten in ihrem Land der Parole folgen dürften, weißt du etwas, sprichst du, sage alles? Das steht nämlich so in der Mao-Bibel, jawohl. Und wenn die entsprechende Liberalisierung ihrer Presse ein bisschen Zeit bräuchte, wäre das okay, denn merke, Flüsse wissen, es gibt keine Eile. Erraten Sie, Herr Xi, wer das jetzt wieder gesagt hat? Klingt Mao-mäßig, gell? Aber gesagt hat's der liebe Winnie Pooh.
Und da schließt sich dann ja wieder der Kreis in der Medienglosse von Arno Otsesek. So verbringen die Royals Weihnachten 2019 oder Herzogin Meghan plappert Spitznamen für Prinz Harry aus. Das sind Themen, die wir im Deutschlandfunk eher selten besprechen, über die aber anderswo sehr breit berichtet wird. Und deshalb beschäftigen auch wir uns morgen ausnahmsweise mal mit den Royals bei Medias Res im Dialog. Henning Hubert, was wollen Sie von unseren Hörerinnen und Hörern erfahren in Sachen Royals?
Ja, wir wollen wissen, ist denn die Berichterstattung in der Presse über den Adel für Sie von Interesse? Da zerbrechen sich eben gerade viele den Kopf drüber, gerade was die Berichterstattung über die königliche Familie in Großbritannien angeht. Aktuell Meghan, sie empfindet ja ihre ständige Medienpräsenz als eine große Belastung und taucht jetzt mit ihrem Mann Prinz Harry für ein paar Wochen in den USA ab. Ja, was? Sie werden erst am Weihnachten wieder in England sein. Das reicht für Überschriften Royals. Jetzt ist es raus. Meghan Markle und Prinz Harry werden. Ja, da muss man sich da durchlesen. Also ein Riesenmarkt, auch eine Doku. Wir haben darüber berichtet in dieser Woche. Hat in der ARD sogar für Programmveränderungen gesorgt. Begleitete die beiden auf einer Afrika-Reise. Und wir wollen von Ihnen jetzt wissen, interessieren Sie sich überhaupt für Adelsgeschichten in Funk und Presse? Sind für Sie die Klatschreporter zu sehr Fans der Adligen? Welchen Zweck erfüllt in Ihren Augen überhaupt dieses Genre des Journalismus? Adelsberichterstattung. Rufen Sie uns dafür an, bitte, schon jetzt auf Anrufbeantworter oder morgen ab 15.35 Uhr unter folgender Telefonnummer 0221 345 3451 oder schreiben Sie eine Mail mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.
Die Berichterstattung über die Royals, darum geht's morgen in Medias Res im Dialog mit Henning Hubert ab 15.35 Uhr und Sie können sich auch im Netz darüber informieren, deutschlandfunk.de/mediasres.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, mein Name ist Andrea Rolfes. Ich bin Redaktionsleiterin der Lokalredaktion Bielefeld der Neuen Westfälischen. Und unsere Schlagzeile morgen handelt vom Beginn einer der größten Drogenprozesse in Ostwestfalen-Lippe hier am Bielefelder Landgericht. Er richtet sich gegen eine berüchtigte Familie. Ihr wird vorgeworfen, im großen Stil in der Stadt und auch in der Region im Umland mit Kokain und Marihuana gehandelt zu haben.
Wie steht's um die junge deutschsprachige Essayistik? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Büchermarkt gleich nach den Nachrichten. Wie schon gehört, gibt es uns morgen als Medias Res im Dialog ab 15.35 Uhr. Ich bin Christoph Sterz und ich wünsche Ihnen noch einen guten Donnerstag.